Einen schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Predigtreihe über die Nachfolge der Jünger fort. Es begann in Johannes 1. Und in Johannes 1 heißt es, dass Johannes der Täufer am Jordan stand mit zwei seiner Jünger. Mit zwei seiner Jüngern, und indem er auf Jesus blickte, der vorbeiging, rief er: Siehe das Lamm Gottes. Und die Jünger fingen an, die zwei Jünger, Andreas und Johannes, fingen an, Jesus hinterher zu laufen. Und Jesus dreht sich um und sieht sie und er fragt: Was tut ihr? Wie kann ich euch behilflich sein? Was kann ich für euch tun? Und sie sagen: Rabbi, wo wohnst du? Mit anderen Worten: Rabbi, wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen dir nachfolgen. Und Jesus sagt: Okay, seid ihr sicher, dass ihr mir nachfolgen wollt? Dann kommt und seht. Kommt und seht, denn um ein wahrer Jünger zu sein, gibt es Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet: Ein Jünger muss willig sein zu kommen und mit eigenen Augen zu entdecken. Ein Jünger muss willig sein zu kommen und mit eigenen Augen zu sehen. Mit kommt und seht, sagt Jesus mit anderen Worten: Kommt und macht euch selbst ein Bild von mir. Ich weiß, ihr habt viel von Johannes dem Täufer gehört. Er hat euch viel über mich erzählt, aber kommt selbst und macht euch selbst ein Bild über mich. Prüft und urteilt selbst, lernt mich kennen und entscheidet für euch selbst, wie ihr zu mir steht. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Übrigens, wie stehst du denn zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Glaubst du an ihn? Das ist eine Frage, die nur du antworten kannst, weil die Nachfolge etwas Persönliches ist. Sie bedarf einen persönlichen Schritt. Also wage den ersten Schritt und komm und sieh dir die Herrlichkeit Gottes an. Und die Jünger kamen und sahen Leben und Herrlichkeit. Das war Regel Nummer 1. Dann nahm er sie zu einer Hochzeit mit. Und bei dieser Hochzeit ist etwas Seltsames passiert. Da ist ihnen der Wein ausgegangen. Da ist ihnen der Wein ausgegangen. Und mit diesem Ereignis wollte Jesus ihnen zeigen, was Regel Nummer 2 ist, ein Jünger zu sein. Ein Jünger sollte lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Ein Jünger sollte lernen, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Dass der Wein bei einer Hochzeit ausgeht, ist etwas, womit kein Mensch rechnet. Aber ein Jünger muss mit solchen Dingen rechnen. Denn im Leben der Jünger selbst werden immer wieder unerwartete Dinge antreten, unerwartete Ereignisse antreten. Und wenn das geschieht, dann sollte der Jünger lernen, dass das Unerwartete das Stadium oder die Phase ist, in der Gott seine Herrlichkeit offenbart. Also ein Jünger lernt, über das Unerwartete hinaus zu schauen und erwartet Gottes mächtigen Angriff. Das war Regel Nummer 2. Nun, in unserem heutigen Predigttest heißt es, dass das Passa der Juden nahe war. Und das Passa der Juden war nahe. Das sagt Johannes mit den gleichen Worten insgesamt dreimal. Das heißt, dreimal zog Jesus am Passafest nach Jerusalem. Er nennt es Passa der Juden und nicht wie ursprünglich das Passa des Herrn. Denn es war nicht mehr das Passa des Herrn, sondern es wurde zu einer jüdischen, zu einer menschlichen Einrichtung degeneriert. Es war eingesetzt worden zur Erinnerung an jene Naht, in der Gott Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreite. Und als solches war es gleichzeitig angelt auf eine größere Errettung, die Gott noch wirken wollte. Er hatte verordnet, dass man in Israel Jahr für Jahr das Passa feiere, um die Erinnerung an die damaligen Errettung wahrzuhalten. Und diese hatte das Volk, also es wurde verordnet, um die er hatte verordnet, dass man in Israel Jahr für Jahr das Passa feiere, um die Erinnerung an die damalige und damit auch an die zukünftige, die wirkliche und größere Errettung, die Gott noch wirken wollte. Und diese hatte das Volk wahrlich nötig. Denn es war in einer Knechtschaft gefangen, die schlimmer war als jene in Ägypten war. Sie waren nicht nur Knechte des Pharaos, sondern Knechte der Sünde. Dass sie aber weder erkannten noch empfanden, dass sie geknechtet waren, konnte es nicht anders sein, als dass das Passa zur religiösen Feier verkommen war. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Jerusalem war die Stadt, die der Herr erwählt hatte, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Es war der einzige Ort, an dem ein Altar stand, auf dem man Gott opfern durfte. Darum zogen die Juden nach Jerusalem zum Passafest. Und Jesus war unter ihnen mit seinen inzwischen 6 Jüngern. Er war es, der sich einst Mose offenbart hatte und herabgestiegen war, um sein gepeinigtes Volk herauszuführen aus Ägypten und hinaufzuführen in das verheißene Land. Er, der damals verordnet hatte, dass man als Zeichen der Erlösung ein Lamm schlachten musste, zog nun zum Passafest nach Jerusalem, in die große Stadt des Königs, in die Stadt des großen Königs, er das eigentliche Lamm, das 3 Jahre danach am eigentlichen Passa geschlachtet werden sollte. Jesus kommt nach Jerusalem, lenkt seine Schritte zum Tempel. Und was bekommt er dort zu sehen? Was bekommt er dort zu sehen? Vers 14. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Er findet im Tempel nicht Anbeter, nicht Menschen mit einem demütigen, und zerbrochenen Herzen, nicht Menschen mit einem zerbrochenen Geist, die zittern vor dem Wort dessen, der in diesem Haus wohnt. Nein, er findet Händler und Wechsler zufrieden, die da saßen. Als ob das Selbstverständlichste in der Welt wäre. Sie bevölkern den ersten Vorhof des Tempels und haben sich damit wie ein Ring um die Wohnung Gottes gelegt. Und jeder, der zum Heiligtum unterwegs ist, geht zuerst durch ihre Hände und wird gewissermaßen zuerst getränkt vom unreinen Geist des Mammon, vom unreinen Geist des Geldes. Aber er scheint niemandem zu kümmern. Denn die Felspilger selbst danken es den Händlern, dass sie ihnen diesen willkommenen Dienst erweisen und die geforderten Opfertiere feilhalten. Rinder und Schafe waren die geforderten Opfertiere. Tauben sind die einzigen Vögel unter den Opfertieren. Und sie bildeten das Opfer der Armen, die sich keine Rinder oder Schafe leisten konnten. Es gab einen handfesten Grund für diesen Verkauf. Den Juden aus der Diaspora, den Juden aus Rom, aus Mesopotamien, aus Griechenland, aus welchen Orten auch immer, die zum Passa nach Jerusalem strömten, sie konnten diese Opfertiere nicht mitbringen. Also sie waren angewiesen auf diese Menschen, auf diese Opfertiere dort im Tempel. Dennoch passte der hier tätig werdende Geschäftsgeist schlecht zu der heiligen Stätte. Wenn man gewollt hätte, hätte man diesen Verkauf auch an einem anderen Platz organisieren können. Zum Beispiel am Tor der Stadt oder auf dem Marktplatz. Außerdem erwähnt Johannes die Geldwechsler. Auch für ihre Existenz gab es einen praktischen Grund. Nach Exodus 30 musste jeder Israelit einen halben Schekel als Tempelsteuer zahlen. Seit Nehemia erhob man diesen Betrag jährlich. Also viele Pilger leisteten diese Zahlung erst beim Passafest in Jerusalem. Und die Geldwechsler wurden benötigt, weil die jüdischen Pilger, die ich schon genannt habe, aus Rom, aus Ägypten, aus Mesopotamien, aus Griechenland, wenn sie kamen, mussten sie erst ihre ägyptischen, römischen, griechischen Münzen umwechseln. Eben bei den Geldwechslern im Tempel. Das brachte den Wechslern natürlich lohnenden Verdienst. Und man weiß auch, dass die hohe priesterliche Familie durch Gebühren vom Wechsel und vom Viehgeschäft profitierte. Welche Stellung besitzt nun Jesus? Vers 15. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schab das weg von hier. Mach das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. Doch, was ist der Sinn seines Handels? Er schmeißt alles weg. Doch, was ist der Sinn? Was ist der Sinn dahinter? Jesus erfüllt, was Gott durch den Propheten Maleachi über den Messias vorausgesagt hatte. Maleachi 3, 1 bis 31. Lesen wir diesen Vers und dann werden wir einiges erkennen. Das heißt, siehe, ich sende meinen Boten, der von mir her den Weg bereiten soll. Der Bote war wer? Johannes der Täufer. Er war inzwischen da. Und dann heißt es, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen. Jesus war gerade jetzt plötzlich gekommen zu seinem Tempel. Und dann heißt es im Vers 3, er wird sitzen und schmelzen und das und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis, das sind die Leviten, die Priester, die im Tempel gedient haben, er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber, dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Die Tempelreinigung enthüllt also ebenso wie das Wunder von Kana, wer Jesus ist, der Herr und der Messias. Der Herr und der Messias, auf den Israel seit Jahrhunderten wartete. Dann erklärt Jesus, warum er so handeln musste. Er sagt, macht nicht das Haus meines Vaters von einem Kaufhaus. Er reinigt den Tempel vom unreinen Geist des Mammons, des Geldes und demonstriert damit, dass man nicht Gott und Mammon dienen kann, dass man nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen kann. Denn wer dem Mammon dient, der hasst und verhärtet den Herrn. Und beachten wir wohl, Jesus nennt den Tempel trotz allem immer noch das Haus meines Vaters. Trotz allem, was dort geschah, trotz alles, was er dort gesehen hat, nennt er es das Haus meines Vaters. So wie er es als der Zwölfjährige, als er im Tempel war und seine Eltern ihn gesucht hatten. Und er fragte sich, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er nennt den Tempel in Jerusalem nach wie vor, immer noch, trotz allem, das Haus meines Vaters. Das Heiligtum in Jerusalem war immer noch der einzige Ort auf Erden, an dem man Gott opfern durfte, um ihm zu nahen. Also noch einmal, im Alten Bund war der Tempel der einzige Ort, an dem der Mensch Gott nahen konnte. Jesus kämpft also nicht gegen den Tempelgottesdienst, sondern für die Heiligkeit des Tempelgottesdienstes. Ich sage das noch einmal. Jesus kämpft nicht gegen den Tempelgottesdienst, sondern für die Heiligkeit des Tempelgottesdienstes. Wenn der Tempel nicht zum Kaufhaus werden soll, dann soll er offensichtlich zur Stätte der Gottesbegegnung, zum Bethaus werden. Amen. Nun, was bedeutet das für die Jünger? Was sollen sie mit der Handlung Jesu lernen? Denn sie sollten ja etwas lernen. Als Jesus zu ihnen sagte, kommt und seht, das war genau das. Kommt und seht. Und sie kamen und sie sahen seine Herrlichkeit bei der Hochzeit von Kana. Und er nahm sie mit zum Tempel nach Jerusalem. Was sollten sie da lernen? Denn dies war das erste Mal, dass sie Jesus so wütend erlebt haben. Habt ihr schon mal einen wütenden Jesus erlebt? Er ist einer ehebrecherischen Frau begegnet und er war nicht wütend auf sie. Im Gegenteil. Er ist Zöllnern und Betrügern begegnet und er saß sogar mit ihnen, er hat mit ihnen gegessen und er war nicht wütend auf sie. Die einzige Stelle in der Bibel, wo wir einen wütenden Jesus erleben, ist die Stelle im Tempel. Die Stelle im Tempel, wegen der Dinge, die dort geschahen. Er war wütend. Ich wäre so gerne dabei gewesen, um ihn so zu erleben. Wie er alles wegschmeißt. Und hier und dort und hier und dort. Und schmeißt alles weg. Schafft das weg. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Er wollte seinen Jüngern wissen lassen, dass die Kirche nicht immer perfekt ist. Dass die Kirche nicht immer perfekt ist. Dass die Kirche nicht immer gerecht und heilig und rein ist. Es ist ein Ort, wo es auch Leute gibt, die versaut und kaputt sind, die lieblos sind, die keine Vergebung zulassen, die den Geist Gottes betrüben durch ihr Verhalten ihren Geschwistern gegenüber. Es ist der Ort, wo Ungerechtigkeit herrscht. Es ist keine Verurteilung, bloß nicht, sondern eine Beobachtung. Jesus sagt, schaut euch das mal an. Was haben sie vom Haus meines Vaters getan? Chemat. Und Jesus war richtig wütend, denn er wollte die Jünger wissen lassen, was Regel Nummer 3 ist. Dass wenn sie ihm wirklich nachfolgen wollen, dann sollen sie wissen, dass die Gemeinde nicht perfekt ist. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo alles rund läuft und alles perfekt ist. Die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht. Es gibt vielleicht hier heute jemanden, der die perfekte Gemeinde sucht. Ich muss dich heute leider enttäuschen. Die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Die wirst du nirgendwo finden. Du kannst sie ruhig suchen. Such sie ruhig. Aber die wirst du nirgendwo finden. Erstens, die wirst du nirgendwo finden. Zweitens, wenn du sie so gefunden hast, diese Gemeinde, die so perfekt ist, wenn du sie dort gefunden hast, dann solltest du nicht dahin gehen. Denn sobald du dahin gehst, ist diese Gemeinde, die so perfekt war, nicht mehr perfekt. Seht ihr, wo ich hinaus will? Weil die Gemeinde aus Menschen besteht. Die Gemeinde aus Menschen besteht, die nicht unfehlbar sind, die nicht perfekt sind. Übrigens, wir sind auch nicht perfekt. Wir hier in Zielhausen. Wir sind auch nicht perfekt. Ja, die Gemeinde besteht aus Menschen, die nicht unfehlbar sind, die nicht perfekt sind. Wie könnte sie denn perfekt sein? Wenn sie perfekt wäre, dann bräuchte sie Jesus nicht mehr, oder? Wenn die Gemeinde in Jerusalem perfekt wäre, dann hätte ich Jesus nicht gebraucht, wütend zu sein oder alles wegzuschmeißen. Er hätte nichts gemacht, weil sie perfekt wäre. Wenn die Gemeinde perfekt wäre, dann bräuchten wir Jesus nicht mehr. Aber das ist Jesus' Aufgabe als Messias, uns zu reinigen. Das war seine Aufgabe als Messias. Der Messias wird kommen, so wie der Prophet Maleachi prophezeit hat. Wenn der Messias kommt, der wird die Gemeinde reinigen. Der wird die Gemeinde reinigen. Wenn wir perfekt wären, dann bräuchten wir keine Reinigung. Oder? Oder nicht? Dann bräuchten wir keine Reinigung. Also schließ dich einer Gemeinde an, die deiner Vorstellungen entspricht, und bring dich dort ein, um sie nahe zur Perfektion zu bringen. Ich sage bewusst nahe zur Perfektion, weil Perfektion wird niemals geben. Nahe zur Perfektion bringen. Und die Jünger mussten das von Anfang an begreifen. Wenn die Gemeinde perfekt wäre, dann bräuchte sie Jesus nicht mehr. Da die Gemeinde nicht perfekt ist, hat sie eine gründliche Reinigung durch Jesus nötig. Und jedes einzelne Glied der Gemeinde hat auch diese Reinigung nötig. Reinigung von falschen Motiven. Reinigung vom unreinen Geist des Geldes. Jesus wollte, dass seine Jünger von Anfang an begreifen, dass Gott eine ungeteilte Anbetung sucht. Gott sucht eine ungeteilte Anbetung. Er will im Namen des Vaters, dass der Tempel ein Bethaus und kein Kaufhaus ist. Gott sucht ungeteilte Anbetung, unvermischt mit wirtschaftlichen und sonstigen Motiven. Was sind denn deine Motiven, wenn du zum Gottesdienst kommst? Was sind deine Motive? Kommst du, weil es dich so gehört? Am Sonntag geht man einfach in den Gottesdienst. Ja, weil es dich so gehört. Oder kommst du, weil es, um deine Freunde dort zu treffen? Oder kommst du, weil es was zum Essen gibt? Nicht immer hier, aber ja. In manchen Gemeinden gibt es sonntags immer was zum Essen. Oder kommst du, weil die Musik so gut ist, weil die Uta so gut spielt? Oder kommst du, um Gott zu sehen, um Jesus zu begegnen? Was auch immer deine Motive sind, will Jesus die Menschen in ein echtes, lebendiges Gottesverhältnis bringen. Nicht, dass Israels Nationalstolz, zu seinem Recht kommt, sondern dass Gottes Heiligkeit und Ehre zu ihrem Recht kommt. Das ist ihm wichtig. Und genau deswegen macht es Sinn, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr vom Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft worden. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Unser Leib ist ein Tempel. So wie der Tempel in Jerusalem, den Jesus gründlich gereinigt hat, so reinigt er auch uns. So will er auch uns reinigen. Versteht ihr das? Dein Leib ist ein Tempel des in dir wohnenden Heiligen Geistes. Darum will dich Jesus durch und durch reinigen. Aber nur, wenn du ihn lässt. Er wird sich nicht vordrängen. Er steht vor der Tür und er klopft. Er bricht nicht rein. Er bricht nicht die Tür, sondern er steht vor der Tür und er klopft. Er klopft an. Wenn du ihn reinlässt, dann wird er dich reinigen. Nun, wie reagierten die Menschen auf die Handlung Jesu? Die gleiche Handlung wird von Jüngern und Juden verschieden bewertet. Die Jünger sehen in der Tempelreinigung einen Beweis dafür, dass Jesus um Gottes Ehre eifert. Vers 17. Seine Jünger daten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich versehren. Die Jünger kannten die Schriften und erinnerten sich an eine Stelle, die sie auswendig wussten, aus dem Psalm 69. Sie verstanden, warum Jesus so handelte, erkannten also recht klar, weshalb er gekommen war. Nicht um sich selbst zu gefallen, sondern um Gottes Willen zu tun und Gottes Ehre wiederherzustellen. Darum ging es. Jesus kam in diesem Tempel, um Gottes Ehre wiederherzustellen. Die Juden dagegen sehen darin nur Anmaßung und fragen darum, welches Zeichen tust du, dass du so etwas tun darfst. Die Juden hinterfragen Jesus und sein Handeln. Er müsste mit einem Zeichen beweisen, dass er das Recht habe, diese Dinge zu tun. Dabei hat er gerade eines der Zeichen erfüllt, das die Propheten angekündigt hatten. Beachten wir, was Malachi 3, Vers 1 voraussagt. Der Herr wird seinen Boten vor dem Messias hersenden. Das ist da, dort in Schwarz. Der Herr wird seinen Boten vor dem Messias hersenden. Johannes der Täufer war inzwischen gekommen. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Und Jesus kam dann plötzlich zum Tempel, zu seinem Tempel. Und dann heißt es, wer aber wird den Tag deines Kommens ertragen? Und sie konnten das nicht ertragen, die Juden. Sie konnten das nicht ertragen. Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Da konnte keiner bestehen. Denn er ist wie das Feuer und die Lauge. Feuer und Lauge haben nämlich eine Reinigungskraft. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen, die Priester. Die wieder reinigen. Und genau das tat er. Das war Zeichen genug, dass er der Messias ist. Wenn sie die Schriften gekannt hätten, hätten sie gewusst, dass er der Messias ist. Die unwiderstehliche Macht, mit der die Händler aus dem Tempel getrieben hatte, war Beweis genug dafür gewesen, dass Jesus der angekündigte Messias, der sein Heiligtum betreten hatte. Mit welchem Recht forderten denn die Juden weitere Beweise? Und zudem hätten sie sich nicht schämen sollen, dass unter ihren Händen das Haus Gottes zu einem Kaufhaus geworden war. Hätten sie Gott geliebt, hätten sie Jesus gedankt für sein Werk. Also, auf die Hochzeit von Kana folgt die Tempelreinigung. In Kana hatte Jesus sich als der Schöpfer aller Dinge offenbart. Im Tempel in Jerusalem offenbart er sich als der große Priester, der große hohe Priester, der Gotteshaus und Gottesvolk von aller Unreinheit befreien wird. Die Hochzeit und das Passa stehen in einem inneren Zusammenhang. Der Mensch hat durch die Sünde die Glückseligkeit verloren. Nur Jesus konnte sie ihm wiedergeben. Das aber musste er auf einem gerechten Weg tun. Er kam in diese Welt, um als das Lamm Gottes in seinem Tod die Sünde der Welt wegzunehmen. Und das Passa mit den zahllosen, geschlachteten Lämmern war nur ein Typus, ein Schatten. Nun kam er, der die Erfüllung aller Schattenbilder ist, zum Passafest nach Jerusalem. Als die Juden ihn und seine Handlung hinterfragten und ein Zeichen forderten, gab er ihnen doch ein weiteres Zeichen. Sie haben dieses Zeichen hier nicht verstanden, aber Jesus gab ihnen ein weiteres Zeichen. Das war, und zwar das Zeichen seines Leibes. In der Tat weist Jesus auf seinen Tod hin, allerdings in verhüllter Weise, sodass die Juden ihn wieder nicht verstehen. Man würde seinen Leib abbrechen, das heißt, man würde ihn töten. Aber er würde ihn wieder aufrichten, das heißt auferstehen. Auch die Jünger verstanden das Wort erst, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Hier muss ich anmerken, dass Johannes als einziger der vier Evangelisten berichtet, dass Jesus bereits bei seinem ersten Besuch in Jerusalem den Tempel reinigte. Aus Matthäus, Markus und Lukas erfahren wir aber, dass er den Tempel reinigte bei seinem letzten Besuch in Jerusalem, um einige Tage danach anzukündigen, siehe, euer Haus wird euch öde verlassen. Diese Worte sprach Jesus nach der ersten Tempelreinigung bezeichnenderweise nicht aus. Damit ist der Dienst Jesu eingerahmt von zwei Tempelreinigungen. Bei seinem ersten Besuch in Jerusalem reinigte er den Tempel. Bei seinem letzten Besuch in Jerusalem reinigt er den Tempel. Sein Dienst ist von 2 Tempelreinigungen eingerahmt. Daran sollen wir erkennen, dass er gekommen war, um alles auf dem Weg zu räumen, das den Zugang zu Gott versperrte. Dass er gekommen war, um Sünder zu Gott zu führen. Amen. Fassen wir alles zusammen. Die Jünger äußerten ihren Wunsch, Jesus nachzufolgen. Und er lud sie ein, zu kommen und zu sehen. Sie kamen und sie sahen Leben und Herrlichkeit. Bei der Hochzeit von Kana erlebten sie sein erstes Wunder. Und durch dieses mit diesem ersten Wunder demonstrierte er, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Nun im Tempel bekommen die Jünger eine andere Seite seiner Herrlichkeit zu sehen. Und zwar seine Heiligkeit, seine Reinigungskraft. Wie der Bericht über die Verwandlung von Wasser zu Wein, so endet auch diesen Bericht über die erste Tempelreinigung mit dem Glauben der Jünger. Und sie glaubten der Schrift. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Nach dem Wunder von Kana heißt es, und heißt es hier, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Und wieder hier endet dieser Bericht mit dem Glauben der Jünger. Aber der nächste Abschnitt endet mit einer Art Glaube, dem oberflächlichen Glauben der Leute, welche die Zeichen gesehen hatten, die Jesus tat. Und doch, sie sahen diese Zeichen. Das Innere der Menschen war unberührt geblieben von dem, was sie sahen. Jesus sagt, kommt und seht und erkennt und glaubt. Sie sahen, aber sie blieben blind. Ist es so bei uns? Sehen wir wirklich, wie wunderbar Gott ist? Bleiben wir unberührt wie die Juden? Das Innere der Menschen war unberührt geblieben von dem, was sie sahen. Ihrer menschlichen Natur nahe konnten sie gut beobachten und richtige Schlüsse ziehen, dass nämlich Jesus der verheißene Messias sein müsste, wenn er solche Werke tat. Aber das änderte an ihrem sündigen Wesen nichts. Was der Mensch wirklich nötig hat, was der Mensch wirklich braucht, wird Johannes im nächsten Kapitel behandeln. Dass der Mensch muss von Neuem geboren werden. Er muss von Neuem geboren werden. Und das wird unser nächstes Thema sein, nächsten Sonntag. Also Fortsetzung folgt. Nächsten Sonntag. Amen.